Willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise, die wir ganz speziell für dich vorbereitet haben. Wir wollen heute wieder tief in unsere Quellen abtauchen.
Genau, hallo auch von mir.
Und heute haben wir ein ziemlich spannendes Datum. Es ist Sonntag, der 2. August 2026.
Ein perfekter Tag für dieses Thema, finde ich.
Absolut. Unsere Mission heute basiert auf einer Seite, die auf den ersten Blick fast schon unscheinbar wirkt. Und zwar geht es um musikwerkstudio.de.
Ja, die sieht wirklich erstmal aus wie die ganz normale Homepage von so einem kleinen Düsseldorfer Tonstudio.
Richtig. Aber wir wollen heute die Schichten dieser Seite mal abtragen. Wir sprechen über Benno Klissenbauer. Er ist quasi ein echter Vereinsgründungspionier und der Inhaber dieses Musikwerkstudios in Düsseldorf.
Und was er da aufgebaut hat, ist eben kein reiner Dienstleister.
Genau das ist der Punkt. Es geht darum, wie dieser eine lokale Ort das Fundament für eine total lebendige und unabhängige Popkulturszene bildet.
Also normalerweise entwirft man ja ein professionelles Tonstudio mit einem ganz klaren Ziel. Man will die Außenwelt komplett aussperren.
Ja, bloß keine Störgeräusche.
Richtig. Man baut also Räume im Raum, nutzt meterdicke Isolierungen und diese wahnsinnig schweren Türen, um so ein akustisch totes, klinisches Labor zu erschaffen.
Wo man dann eine Stecknadel fallen hören kann.
Genau. Aber das Musikwerkstudio, und das sieht man direkt auf der Website, verfolgt exakt den gegenteiligen Ansatz.
Also die wollen den Lärm quasi drinnen haben.
Ja, sozusagen. Die ganze Architektur, die Angebote und vor allem diese Philosophie von Benno Klissenbauer sind darauf ausgelegt, die chaotische, laute Realität von außen bewusst hereinzulassen und zu bündeln.
Und um das wirklich zu greifen, müssen wir uns den physischen Raum ansehen, in dem das alles überhaupt passiert. Laut unseren Quellen existiert das Studio nämlich schon seit 2008.
Es ist eine halbe Ewigkeit in der Branche.
Total. Und das Ganze liegt im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk, in der Düsselstraße 25, um genau zu sein.
Wenn du die Gegend in Düsseldorf kennst, weißt du ja, dass das in unmittelbarer Nähe zum Medienhafen liegt.
Oh ja, der Medienhafen. Das ist ja architektonisch eine ganz andere Hausnummer. Das wird total dominiert von dieser extrem polierten, fast schon einschüchternden Architektur.
Ja, da stehen diese berühmten Gheri-Bauten.
Genau, diese asymmetrischen, verdrehten Stahltürme, die aussehen wie moderne Kunstskulpturen.
Ein Viertel, das im Grunde Reichtum, Hochglanz, Werbeagenturen und perfekt durchstylten Konsum ausstrahlt.
Richtig. Und in wirklich scharfem Kontrast dazu positioniert sich dieses Studio. Die schreiben laut ihrer eigenen Wegbeschreibung explizit, dass sie im Hinterhof sind.
Das ist so spannend, weil stadtsoziologisch betrachtet ist der Hinterhof seit jeher der Ort der unsichtbaren Produktion.
Wie meinst du das genau?
Also, während vorne zur Straße hin die teuren Schaufenster glänzen und alles schick aussieht, wird im Hinterhof traditionell gehämmert, geschweißt und experimentiert. Da findet die echte Arbeit statt.
Ah, okay. Der Dreck und der Schweiß bleiben quasi im Verborgenen.
Genau. Und dass sich ein kultureller Raum seit fast 2 Jahrzehnten direkt an der Grenze zu einem der teuersten Pflaster der Stadt behauptet, und das in einem Hinterhof, das zeigt einfach eine immense Widerstandsfähigkeit.
Es schützt die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen.
Absolut. Es schützt die Akteure vor diesem ständigen Druck, sofort kommerziell verwertbare Ergebnisse abliefern zu müssen.
Da muss ich jetzt aber mal eine sehr praktische Frage stellen, gerade aus unserer heutigen Perspektive im Jahr 2026.
Schieß los.
Die Notwendigkeit für physische Studios hat sich technologisch ja extrem verschoben.
Das stimmt, ja.
Wenn du heute Musik machen willst, brauchst du im Grunde genommen nur einen einigermaßen brauchbaren Laptop und eine DAW, also so eine Digital Audio Workstation.
Und ein paar gute Plugins, genau.
Richtig. Jeder Teenager kann doch heute in seinem Schlafzimmer ein komplettes, extrem professionell klingendes Album produzieren.
Ohne jemals das Haus zu verlassen.
Eben. Also rein mechanisch betrachtet, warum ist ein physischer Standort in so einem Düsseldorfer Hinterhof für eine unabhängige Popkulturszene heute überhaupt noch relevant?
Das ist eine super Frage. Technologisch gesehen ist der Raum tatsächlich nicht mehr zwingend notwendig, um Audiosignale aufzuzeichnen. Da hast du völlig recht.
Aber?
Aber soziologisch ist dieser Raum der einzige Weg, um eine echte Szene zu formen.
Okay, erklär mal.
Stell dir vor, du sitzt allein in deinem Schlafzimmer und produzierst an deinem Laptop. Du bist komplett isoliert. Die Algorithmen deiner Software, deiner Streamingdienste, die filtern deine gesamte Inspiration.
Ja, man bleibt voll in seiner eigenen Bubble.
Genau. Du hörst und nutzt letztlich nur das, was dir vom Algorithmus vorgelegt wird. Ein physischer Hinterhof konfrontiert dich aber unweigerlich mit der Realität anderer Menschen.
Du läufst also Leuten über den Weg, die, ich weiß nicht, ein Instrument tragen, das du noch nie im Leben gesehen hast.
Exakt. Oder du stehst im Flur und hörst durch eine Wand, wie jemand einen Rhythmus spielt, den du auf deinem Laptop so niemals programmiert hättest.
Wahnsinn. Reibung und Zufall.
Richtig. Diese menschliche Reibung und der pure Zufall, die lassen sich digital kaum simulieren.
Wenn du, also liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, wenn du schon mal stundenlang allein vor einem leeren Projekt auf deinem Bildschirm gesessen hast, weißt du genau, wie extrem lähmend diese digitale Isolation sein kann.
Oh ja, das berühmte Blank-Page-Syndrom.
Genau das. Aber gut, ein versteckter Innenhof erschafft natürlich nicht von allein eine Community.
Nein, die Leute müssen ja erst mal reinkommen.
Richtig. Wenn die Miete für den Zugang zu diesem Raum so absurd hoch ist, dass ihn sich niemand leisten kann, dann bleibt das Studio leer.
Und da müssen wir uns anschauen, wie das Musikwerkstudio die Leute tatsächlich durch die Tür bekommt.
Die Quellen zeigen da eine ganz bewusste Strategie von diesem Pionier Benno Klissenbauer, um die Eintrittsbarrieren radikal zu senken.
Sie greifen im Grunde das Hauptproblem an, nämlich die Produktionsmittel.
Weil Ausrüstung teuer ist.
Genau. Wer heute eine Band gründen will, der steht vor enormen logistischen und finanziellen Hürden. Ein Schlagzeug kostet nicht nur richtig viel Geld.
Es ist auch unfassbar laut.
Eben. Es erfordert einen Raum, in dem man ungestört Lärm machen kann, ohne dass nach 10 Minuten die Polizei vor der Tür steht.
Oder die genervten Nachbarn mit dem Besen an die Decke klopfen.
Richtig. Und hochwertige Gitarrenverstärker sind auch unglaublich teuer und schwer zu transportieren.
Und das Studio stellt all diese Dinge einfach als Basisset zur Verfügung.
Genau. Kombiniert mit einem 16-Spur-Digital-Recording-System und ganz simplem Internetzugang.
Weißt du, das funktioniert vom Prinzip her irgendwie wie eine öffentliche Bibliothek.
Das ist ein guter Vergleich.
Anstatt Bücher auszuleihen, leihst du dir einfach die Infrastruktur für Lärm, Kunst und Frequenzen aus.
Ja, sie bieten da so eine Community-Mitgliedschaft an, was den Zugang wirklich demokratisiert.
Stell dir das mal vor. Du bist 15 Jahre alt. Kommst vielleicht aus einer Familie, die dir definitiv kein teures Equipment finanzieren kann, und dann findest du diesen Ort.
Das ändert alles.
Du zahlst einen Mitgliedsbeitrag, gehst in diesen Düsseldorfer Hinterhof und bäm, die Verstärker stehen schon bereit.
Das Schlagzeug ist schon fertig mikrofoniert.
Genau. Diese unmittelbare Verfügbarkeit von Werkzeugen eliminiert diese jahrelange Wartezeit, in der so viele musikalische Ideen normalerweise einfach sterben, bevor sie überhaupt ausprobiert werden können.
Und das beschleunigt diesen kreativen Kreislauf extrem. Auf der Website wird dieser Ansatz auch als Creative Coworking Space beschrieben.
Coworking kenne ich jetzt eher aus der Tech-Branche.
Ja, genau. Und da bedeutet es meistens, 30 Leute sitzen in einem stylischen Großraumbüro, jeder trägt Noise-Canceling-Kopfhörer, starrt auf seinen eigenen Bildschirm.
Und versucht, die anderen so gut es geht zu ignorieren.
Exakt. Aber ein musikalischer Coworking-Space dreht dieses Konzept völlig um. Es geht eben nicht um Isolation trotz physischer Nähe.
Sondern um die Durchlässigkeit von Ideen.
Ganz genau. Du bist dort, weil du explizit möchtest, dass dein kreativer Prozess von der Präsenz der anderen beeinflusst wird.
Das zeigt sich ja auch extrem in den Einstiegsformaten, die dort angeboten werden.
Ja, die Liste ist wirklich interessant.
Es gibt da zum Beispiel eine Karaoke-Soundparty, verschiedene Band-Workshops und das finde ich super, ein Instrumentenkarussell.
Instrumentenkarussell, ja. Das klingt schon toll.
Allein dieser Begriff impliziert ja eine fast schon kindliche, spielerische Herangehensweise an die Musik.
Man probiert einfach reihum aus.
Genau. Wie fühlt sich so ein Bass an? Wie, um Himmels Willen, entlockt man einem Saxophon einen geraden Ton?
Das nimmt diese elitäre Schwere aus dem ganzen Prozess.
Ja, die entsteht ja oft, wenn Leute das Gefühl haben, sie müssten erst 3 Jahre lang stur Noten lernen, bevor sie überhaupt ein Studio betreten dürfen.
Und durch diese massiv gesenkten Barrieren verändert sich die Demografie dieses Ortes völlig.
Wie meinst du das?
Naja, wenn der Raum nicht mehr nur denen vorbehalten ist, die das größte Budget haben, sondern allen, die einfach neugierig sind, entsteht eine völlig neue Dynamik.
Ah, verstehe. Das bringt uns eigentlich direkt zu den Inhalten, die dort produziert werden.
Die Liste der Gruppen und Workshops offenbart nämlich, wie vielfältig dieses Ökosystem wirklich ist.
Mir ist bei der Durchsicht der Quellen auch echt aufgefallen, wie extrem heterogen diese Angebote sind. Also wir sprechen hier nicht von 3 Indie-Rock-Bands und ein paar Hip-Hop-Produzenten.
Absolut nicht, nein.
Die Website listet einen interkulturellen Musiktreff, eine offene Bühne für Weltmusik und ein Projekt namens Songs for Freedom.
Und das ist noch längst nicht alles.
Richtig. Dann gibt es Kurse für Rumba-Samba-Percussion, einen Choreo-Dance-Chor und sogar Theater-Workshops.
Und noch interessanter wird es bei den stark sozial ausgerichteten Angeboten.
Oh ja. Es gibt da den Workshop RENATECH, der direkt auf berufliche und soziale Integration abzielt. Und eine BEWO-Musikgruppe.
BEWO steht in der Regel für betreutes Wohnen.
Genau. Wir haben also Menschen aus dem betreuten Wohnen, die exakt im selben kreativen Umfeld agieren wie diese Samba-Truppe.
Mechanisch betrachtet zwingt das einen Raum dazu, unfassbar flexibel zu sein, akustisch und sozial.
Ja, logisch.
Du hast Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen, Altersstrukturen und musikalischen Fähigkeiten, die alle denselben physischen Ort nutzen.
Aber genau hier muss ich jetzt mal kritisch nachhaken.
Nur zu.
Wenn man versucht, alles für jeden zu sein, also wirklich vom Tanzchor über Weltmusik bis hin zu diesen Integrationsprojekten für betreutes Wohnen, verliert man dann nicht jegliches musikalische Profil?
Wie meinst du das?
Naja, ein kommerziell erfolgreiches Studio spezialisiert sich normalerweise. Es wird das allerbeste Studio für Metal oder das gefragteste Studio für elektronische Clubmusik.
Ja, das ist der klassische Weg.
Verzettelt sich das Musikleitstudio mit diesem riesigen Bauchladen an Angeboten nicht völlig? Wo ist da der Fokus?
Aus der Perspektive eines klassischen Geschäftsmodells, das auf Gewinnmaximierung durch eine ganz spitze Zielgruppe ausgelegt ist, wäre das natürlich ein Albtraum.
Genau das dachte ich mir.
Aber wir analysieren hier ja ein soziokulturelles Ökosystem. In der Soziologie urbaner Räume spricht man oft vom Wert der sogenannten dritten Orte.
Dritte Orte?
Orte neben dem Zuhause, das ist der erste Ort, und dem Arbeitsplatz, der zweite Ort, an denen gesellschaftliche Durchmischung stattfindet.
Ah, okay.
Das musikalische Profil dieses Studios ist genau diese Reibung zwischen diesen extrem unterschiedlichen Gruppen. Das ist der Fokus.
Verstehe. Wenn also die Rumba-Samba-Perkussion-Gruppe ihre Trommeln zusammenpackt und im Flur auf die BEWO-Musikgruppe trifft,
dann entstehen Gespräche, Interaktionen und letztlich auch eine Empathie, die in homogenen, hochspezialisierten Räumen einfach unmöglich wäre.
Musik fungiert hier also nicht in erster Linie als Produkt, das knallhart verkauft werden soll, sondern eher als soziales Werkzeug.
Ganz genau. Und auf der Website wird auch explizit erwähnt, dass der interkulturelle Musiktreff eine eigene CD-Produktion realisiert hat.
Stimmt, mit dem Titel Jahu Tamufa. Das ist ein wahnsinnig faszinierender Mechanismus.
Absolut. Indem man diesen heterogenen Gruppen nicht nur einen Raum zum Proben gibt, sondern das Endresultat professionell aufnimmt und veröffentlicht, wertet man ihre Kultur massiv auf.
Es ist also keine reine Beschäftigungstherapie.
Nein, überhaupt nicht. Sie hinterlassen einen greifbaren, dauerhaften Fußabdruck in der Welt.
Sie dokumentieren ihre Existenz. Und das ist gerade für marginalisierte Gruppen oder Menschen in Integrationsprojekten von enormer Bedeutung.
Die offene Bühne für Weltmusik schlägt ja in genau dieselbe Kerbe.
Inwiefern?
Weltmusik integriert oft Instrumente, Skalen und Rhythmen, die in der westlichen, sehr standardisierten Popmusik einfach keinen Platz finden.
Ja. Das westliche Raster ist da oft sehr starr.
Indem das Studio diesen Klängen eine Bühne und professionelle Aufnahmetechnik bietet, signalisiert es ganz klar, eurokulturelle Identität hat hier einen Wert.
Das führt uns allerdings zu einem enormen produktionstechnischen Spagat.
Oh ja.
Wie fängt man dieses breite Spektrum eigentlich technisch ein? Wenn wir uns ansehen, wie dort gearbeitet wird, finden wir Angebote für klassisch instrumentale Musik, aber eben auch für elektronische Kompositionen.
Sie nutzen ja das erwähnte 16-Spur-Digitalaufnahmesystem dafür?
Genau. Aber ein Begriff in den Quellen sticht extrem heraus. Der zieht sich quasi wie ein roter Faden durch ihr Selbstverständnis.
Welcher Begriff?
Analog-offensive Musik.
Ah, ja.
Ich meine, der Begriff Offensive impliziert ja einen gezielten Angriff, einen strategischen Vorstoß.
Ja, das klingt sehr kämpferisch.
Gegen wen oder was richtet sich diese Offensive im Jahr 2026?
Die Philosophie des Studios scheint sich hier sehr bewusst gegen diesen Trend der völligen Entkörperlichung von Musik zu stellen.
Entkörperlichung?
Ja. In der modernen Musikproduktion wandert heutzutage fast jedes Signal irgendwann als reines Datenpaket durch einen Computer.
Alles wird digitalisiert.
Genau. Ein Trommelschlag wird digitalisiert, auf ein mathematisch perfektes Raster gezogen. Das nennt man in der Fachsprache Quantisierung und klanglich so lange optimiert, bis jegliche menschliche Ungenauigkeit völlig verschwunden ist.
Diese Arbeitsweise ist zwar unfassbar effizient,
aber
aber sie entfernt den Körper des Musikers komplett aus dem Endprodukt.
Exakt.
Wenn du eine echte Akustikgitarre spielst, ist das ja wirklich ein physischer Kampf. Du brauchst Hornhaut an den Fingern, du spürst den Widerstand dieser Stahlseiten.
Wenn du zu hart anschlägst, schnarrt die Saite.
Richtig. Wenn du auf eine echte Trommel haust, bewegst du physisch Luftmassen. Die Vibration wandert durch den Raum, in den Boden und letztlich in deinen eigenen Körper.
Mechanisch gesehen erzeugt ein analoges Instrument eine komplexe, unvorhersehbare Schallwelle, die niemals zweimal exakt gleich klingt.
Ein digitales Sample auf so einem Touchscreen reagiert immer absolut identisch. Dem iPad ist es völlig egal, ob du gerade wütend oder traurig bist.
Und genau diese physische Reibung ist es, die der Begriff Analogoffensive in den Mittelpunkt stellt. Es ist ein Plädoyer für dieses taktile Erlebnis.
Das Studio argumentiert also durch seine Ausstattung und Workshops, dass der physische Kraftaufwand, das Schwitzen, das Erzeugen echter Schallwellen einen Wert an sich darstellt.
Das verbindet sich auch direkt mit dem Konzept der Musiktherapie, das auf der Seite ja angedeutet wird.
Inwiefern?
Naja, in einer hochdigitalisierten Welt, in der wir den ganzen Tag über glatte Glasflächen streichen, zwingt dich ein analoges Instrument zurück in die absolute Gegenwart.
Ah, du kannst einen falschen Akkord auf einem Klavier nicht einfach mit einer Tastenkombination rückgängig machen.
Steuerung Z funktioniert da nicht. Du musst physisch mit den Konsequenzen deines Tuns umgehen.
Du musst den Fehler im besten Fall in Echtzeit in etwas Musikalisches verwandeln.
Und das erfordert eine unglaubliche geistige und körperliche Präsenz.
Die Methodik des Studios ist also eine sehr clevere Synthese. Sie nutzen das Rohe, das Unperfekte, den Schweiß der Analogoffensive.
Aber sie fangen all das mit der Präzision und den Möglichkeiten eines modernen 16-Spur-Digitalsystems ein.
Sie verweigern sich also nicht der digitalen Technik per se.
Nein, überhaupt nicht. Sie ordnen sie nur dem analogen menschlichen Moment unter.
Die Technik dient dazu, die Menschen zu dokumentieren, anstatt die Menschen durch Technik zu ersetzen.
Das hast du schön zusammengefasst. Wenn man alle Elemente zusammenfügt, wird extrem klar, warum dieser Ort das Fundament für eine lebendige Popkulturszene bilden kann.
Es ist diese Kombination.
Genau. Die Kombination aus der strategischen Lage im Hinterhof, der drastischen Senkung finanzieller Barrieren, der bewusste Vermischung unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen und eben dieser Fokussierung auf das greifbare, handgemachte Musikerlebnis.
Es ist ein Raum, der nicht die Frage stellt, wie viel Budget bringst du eigentlich mit, um unser Equipment zu nutzen?
Sondern?
Was hast du zu erzählen und wie können wir das hörbar machen?
Das Musikwerkstudio in Düsseldorf-Unterbilk fungiert da wirklich als essentieller physischer Anker. Ohne solche Orte zerfällt Kultur einfach in isolierte digitale Blasen.
Das ist die Gefahr der heutigen Zeit.
Das bringt uns auch schon ans Ende unserer heutigen Auswertung. Aber ich möchte dich, lieber Zuhörer, mit einem Gedanken entlassen, der weit über die Stadtgrenzen Düsseldorfs hinausgeht.
Da bin ich jetzt gespannt. Wir analysieren das alles aus der Perspektive des Jahres 2026. Inzwischen gibt es ja diese unfassbaren KI-Modelle, die aus einem simplen Textprompt innerhalb von Sekunden einen makellos produzierten, perfekt abgemischten Popsong generieren können.
Ja, das ist technologisch beeindruckend, aber auch beängstigend.
Genau. Perfektion ist durch künstliche Intelligenz irgendwie wertlos geworden, weil sie unendlich oft und völlig kostenlos reproduzierbar ist.
Das stimmt. Perfektion ist keine Kunst mehr.
Wenn aber die perfekte Produktion gar keinen Wert mehr hat, verschiebt sich die Relevanz vielleicht komplett.
Wohin?
Ist die wahre Zukunft der Popkultur dann überhaupt nicht mehr in den digitalen Werkzeugen zu suchen? Vielleicht liegt die eigentliche Revolution der nächsten Jahre genau in der Rückkehr in diese unperfekten, lauten Hinterhöfe.
Ein sehr spannender Gedanke.
An Orte, an denen Musik wieder zu einer körperlichen, anstrengenden Handlung wird und echte Menschen gemeinsam Fehler machen, die keine Maschine jemals absichtlich programmieren würde.
Weil das Menschliche wieder zum Alleinstellungsmerkmal wird.
Genau. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal einen perfekten, makellosen Song in deiner Playlist hörst. Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Entdeckungsreise.
Ciao, bis zum nächsten Mal.